Ich möchte euch gerne in einen außergewöhnlichen Start heute in diese Predigt mitnehmen. Ich möchte euch in eine Filmszene mitnehmen aus dem Film The Avengers Endgame. Ich nehme an, dass viele von euch diesen Film nicht kennen werden, aber das macht nichts. Ihr werdet das Beispiel trotzdem verstehen. Der Film reiht sich in eine Folge von mehreren Filmen ein, in denen es um Superhelden geht. Und diese Superhelden kämpfen immer wieder darum, um unsere Welt und um andere Welten vor dem Bösen zu beschützen. Und im Verlauf dieser Filme stellt sich heraus, dass es einen großen Gegner gibt. Und dieser heißt Thanos. Er möchte die Herrschaft über das ganze Universum erlangen. Und dazu sammelt er sogenannte Infinity-Steine. Mit diesen Infinity-Steinen, wer alle besitzt, hat große Macht im Universum. Und jeder einzelne Stein kontrolliert einen gewissen Bereich. Zum Beispiel gibt es einen Stein, der die Zeit kontrolliert und mit dem kann man sie auch verändern. Insgesamt gibt es 6 solcher Steine. Und wenn Thanos alle von diesen 6 Steinen besitzt, hat er eine solch große Macht, dass er einfach einmal mit dem Finger schnipsen kann und die halbe Menschheit wird ausgelöscht. Das Ziel der Superhelden ist es nun, das zu verhindern. Sie wollen verhindern, dass Thanos alle 6 Steine bekommt. Und einer dieser Superhelden sieht in die Zukunft und sieht mehrere Millionen Wege, wie der Kampf gegen diesen Thanos enden kann. Und nur bei einer einzigen Variante gewinnen die Superhelden. Der Film Endgame, zu Deutsch Endspiel, zeigt diesen Wettlauf um die Zeit zwischen den Superhelden und Thanos und wie alle an diese Steine gelangen wollen. Dabei gibt es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss des Films. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich euch diese Szene jetzt so ausführlich beschrieben habe. Nun, wenn wir über das siegende Herz von Jesus sprechen, dann müssen wir uns eines bewusst sein. Viele Christen, vielleicht geht es euch auch so, haben das Gefühl, dass es genau so zwischen Satan und Gott abläuft. Sie denken, es gibt eine Art Dualismus. Also das Denken geht in eine Richtung, dass Satan ebenbürtig wie Gott ist. Es heißt ja in der Bibel auch immer wieder, dass es Kämpfe in der unsichtbaren Welt gibt. Im Buch Daniel wird uns berichtet, dass Engel aufgehalten werden, weil sie Widerstand erleben. Und auch in der Offenbarung werden Christen verführt und die Menschen. Und alles das scheint zunächst so, als würde Satan Gott ebenbürtig sein. Als würde es zwischen Satan und Gott ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben bis zum Schluss. So wie ich eben in diesem Film beschrieben wird. Es scheint so, als gäbe es für Gott nur eine einzige Möglichkeit, gegen Satan zu gewinnen. Jesus stirbt am Kreuz. Doch wenn wir etwas genauer in die Bibel schauen, dann wird klar, dass es kein enges Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Denn Satan hat keine Chance gegen Gott. Und dazu möchte ich euch einige Beispiele geben. Im Buch Hiob sehen wir das sehr gut, dass Satan keine Chance gegen Gott hat. Satan muss Gott um Hilfe oder um Erlaubnis bitten, dass er Hiob versuchen darf, dass er Hiob Leid zufügen darf. Er braucht die Erlaubnis von Gott und gleichzeitig setzt Gott Satan klare Grenzen, die er nicht überschreiten darf. Ein anderes Beispiel, Gott wusste schon vor Grundlegung dieser Welt, bevor diese Welt erschaffen hat, dass wir Menschen der Sünde verfallen werden. Es war nicht so, dass Satan Gott da in seinen Plan hineingefunkt hat. Deshalb hat Gott auch schon, bevor er diese Welt erschaffen hat, Jesus dazu bestimmt, uns zu retten. Wir lesen das in 1. Petrus 1, Vers 20. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. In Lukas 10, Vers 18 sagt Jesus, dass er Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sah. Auch das zeigt wieder sehr deutlich, dass Gott Satan besiegt hat und ihn überlegen ist. Selbst in der Offenbarung, wo wir doch immer wieder das Gefühl haben, dass Satan noch einen gewissen Einflussbereich hat, zeigt sich der Sieg von Gott deutlich. Schon in Kapitel 1, die erhabene Beschreibung von Jesus. Und das zieht sich durch die ganze Offenbarung hindurch. Gott kommt zum Ziel mit seiner Gemeinde. Gott ist erhaben und keiner kann nur ansatzweise an ihn herankommen. In diesem etlichen Beispiel haben wir gesehen, dass Gott Satan über Weitem überlegen ist. Und diese Tatsache ist ganz wichtig für jedes Leben von einem Christen und auch wichtig, dass ihr euch das jetzt im Hinterkopf behaltet für diese Predigt. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und der Sieg wird am deutlichsten in der Ostergeschichte. Wenn wir also jetzt über das siegende Herz von Jesus sprechen, dann kommen wir nicht an den Osterereignissen vorbei. Weil der Mensch durch und durch schlecht und sündig ist, muss er getrennt von Gott leben. Deshalb hat Gott beschlossen, seinen einzigen Sohn auf diese Welt zu schicken und uns Menschen zu retten. Deshalb starb Jesus am Kreuz. Durch seinen Tod hat Jesus die Strafe für die Schuld auf sich genommen. Diese Strafe, die eigentlich uns gegolten hätte. So könnte man ja eigentlich sagen, dass Jesus den Sieg am Kreuz vollbracht hat. Weshalb predige ich dann an Ostersonntag über das siegende Herz von Jesus? Wäre es nicht ein Thema für Karfreitag? Als Jesus am Kreuz stirbt, ruft er ja noch, es ist vollbracht. Ich habe mich früher immer gefragt, weshalb die Auferstehung so zentral wichtig im christlichen Glauben ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder schon so gegangen ist. Ich denke, wenn wir in der Bibel lesen, wird klar, dass zum Beispiel Petrus auch so gedacht hat. Lukas berichtet, dass Petrus sich über das wundert, was geschehen war, als er das leere Grab sieht. Damit wir die Auferstehung besser verstehen können und verstehen können, weshalb sie so zentral ist, möchte ich euch in die Geschehnisse von Ostersonntag mitnehmen. Wie wir es vorhin schon gehört haben, einige Frauen waren unterwegs zum Grab von Jesus und sie wollten seinen Leichnam mit Ölen, mit wohlriechenden Ölen salben. Doch als sie am Grab ankamen, war der Stein zur Seite gerollt und der Leichnam von Jesus war weg. Plötzlich standen da zwei Engel, die ihnen die Frage stellten, wieso sie den Lebenden unter den Toten suchen. Und anschließend sagten sie zu diesen beiden Frauen: Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen und am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Die Engel spielen hier auf etliche Stellen an, bei denen Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung spricht. All diese Stellen bringen Tod und Auferstehung in direkten Zusammenhang. Tod und Auferstehung werden als Einheit gesehen. Sie sind nicht voneinander trennbar. Und das ist ganz wichtig und zentral, weil der Tod ohne die Auferstehung von Jesus nicht wirksam wäre. In Römer 4, Vers 25 sagt Paulus uns das. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Am Kreuz hat Jesus unsere Sünden getragen. Doch erst durch seine Auferstehung wird uns die Vergebung angerechnet. Es ist also für uns nur durch die Auferstehung von Jesus möglich, vor Gott bestehen zu können. Die Auferstehung von Jesus ist sozusagen der Beweis dafür, dass Gott uns vergibt. Durch die Auferstehung ist erst wieder eine Beziehung zu Gott möglich. Und deshalb zeigt sich das siegende Herz von Jesus am deutlichsten in seiner eigenen Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus hat aber nicht einfach nur Auswirkungen auf unsere Rechtfertigung. Sie hat auch Auswirkungen auf unser ganz aktuelles Glaubensleben. Wenn wir uns einmal für Jesus entschieden haben, vergibt uns Jesus unseren Alleingang. Wir dürfen wieder in eine Beziehung zu Gott kommen. Doch weil wir auf dieser Erde leben, machen wir immer noch Fehler. Der Plan von Gott ist es, uns immer mehr in ein Leben hineinzuführen, in dem wir nicht mehr gegen ihn handeln, sondern seinen Willen tun. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist ja auch das Ziel von dieser Predigtreihe. Und genau auf diesen Weg der Heiligung hat die Auferstehung von Jesus eine enorme Auswirkung. Ich möchte euch das jetzt einmal kurz grafisch darstellen. Ich kann nicht so gut zeichnen, aber ich hoffe, ihr versteht es. Wir befinden uns auf dem Weg der Heiligung. Und wie jeder Weg hat auch der Weg der Heiligung ein Ziel. Es ist die Auferstehung oder unser ewiges Leben oder die Wiederkunft von Jesus. Dort wird der Sieg Gottes für alle Menschen sichtbar. Wir laufen auf dieses Ziel zu. Doch hier hinten gab es schon einmal ein Ziel. Die Auferstehung von Jesus. Und währenddem wir auf dieses vor uns liegende Ziel laufen, ist hinter uns schon ein Ziel, schon ein Sieg. Das bedeutet, dass wir nicht mehr den Sieg vor uns erkämpfen müssen, sondern den Sieg von Jesus in Anspruch nehmen dürfen. Ich rede hier von einem Bild aus dem Sport. Und was machen viele Sportler in verschiedenen Sportarten, wenn sie gesiegt haben? Sie nehmen die Fahne von ihrem Land und machen eine Ehrenrunde. Und genauso können wir das auch bei Jesus sehen. Jesus ist von dem eigentlichen Ziel her auf einer Ehrenrunde. Diese Ehrenrunde macht Jesus von seiner Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft. Doch das Wichtige und das Schöne ist, dass Jesus diese Ehrenrunde nicht alleine macht. sondern Jesus macht diese Ehrenrunde in uns. Das sagt auch schon Paulus in Kolosser 1, Vers 27. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für uns alle Menschen auf der Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft das Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr eine feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Christus lebt in uns. Das ist Christsein. Christsein bedeutet nicht immer wieder den Sieg zu erkämpfen, sondern im Sieg von Jesus zu leben. Er hat uns den Sieg über die Sünde schon lang geschenkt. Ich möchte euch das in einem kleinen Beispiel skizzieren. Diejenigen, die am Dienstag im Gebet waren, können sich vielleicht noch daran erinnern, wie ich aufgezeigt habe, wie alle Jünger Jesus vor Karfreitag verlassen haben. Matthias hat es auch am Karfreitag nochmals erwähnt. Keiner hat zu ihm gehalten und somit haben alle Jünger gegen Gott gesündigt. Doch das Spannende ist, wie es mit diesen Jüngern weitergeht. Die Jünger, die Jesus verleugnet und verlassen haben, werden in der Apostelgeschichte als mutige Apostel beschrieben, die das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen. Die meisten von ihnen sterben als Märtyrer für Jesus. Wie geschieht das plötzlich? Wie wird aus diesen unloyalen Jüngern eine Truppe, die ganz für Jesus geht und treu bleibt bis in den Tod? Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in ihnen. Sie haben diese tiefe Wahrheit erkannt, dass der Sieg, dass sie im Sieg von Jesus leben dürfen. Und das gilt auch für uns. Jesus lebt in uns. Er hat schon lange gesiegt. Das bedeutet, dass wir nicht mehr krampfen müssen und uns Druck machen müssen, um den Sieg über Schlechtes in unserem Leben zu erhalten, sondern dass wir einfach den Sieg von Jesus in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen auf Jesus schauen, der in uns wohnt. Habt ihr dieses Prinzip verstanden? Es ist ganz wichtig, dass wir es verstehen, denn so fällt jeder Druck von uns weg. Wir müssen es nicht mehr selbst machen, sondern dürfen es gemeinsam mit Jesus machen. Es ist nicht mehr anstrengend, sondern befreiend, weil Jesus den Sieg ja schon hat. Konkret bedeutet das nicht, dass alles im Leben eines Christen automatisch gut läuft und wir plötzlich ohne Fehler sind, weil Christus in uns lebt. Das wird erst im Himmel der Fall sein. Wir leben immer noch auf dieser Welt und machen Fehler. Doch wir können den Sieg, den wir in Christus haben, unserem Verhalten entgegenstellen. In diesem Moment müssen wir nicht mehr kämpfen, sondern dürfen den Sieg von Jesus in Anspruch nehmen. Gerade zum Beispiel, wenn es um Süchte geht. Ich muss nicht gegen mein Verlangen ankämpfen, sondern darf bewusst sein und Nein sagen zu der Sucht, weil Jesus gesiegt hat und dir den Sieg über die Sucht schon geschenkt hat. Und das ist auf alle Bereiche in unserem Leben übertragbar. Ich möchte dich ganz konkret herausfordern und fragen, wo hast du in deinem Leben im Kampf gegen die Sünde resigniert? Wo hast du einfach aufgegeben? Und ich möchte dir Mut machen, wieder aufzustehen und dir bewusst zu machen, dass Jesus den Sieg schon lange errungen hat. Er will dich an deiner Hand nehmen und mit dir die Schwierigkeiten in deinem Leben angehen. Vielleicht bist du auch an einem Punkt angelangt, wo du merkst, du brauchst Hilfe, seelsorgerliche Hilfe. Dann mach das direkt nach dem Gottesdienst fest. Du kannst dich gerne bei Matthias oder mir melden oder du gehst zu einem anderen Seelsorger. Die Hauptsache ist, dass du es angehst. Der Sieg von Jesus erstreckt sich aber nicht nur über die Sünde, sondern auch über alle anderen Folgen des Sündenfalls. Als Adam und Eva im Paradies von der Frucht aßen und somit gegen Gott sündigten, wurden sie sterblich. Gott hatte Adam nämlich zuvor noch gewarnt, dass sie sterben werden, wenn sie von dieser Frucht essen. Seither leidet die ganze Welt unter dem Fluch der Vergänglichkeit. Jeder Mensch muss irgendwann sterben. Doch durch die Auferstehung von Jesus haben alle Menschen, die an ihn glauben, eine Hoffnung, die den Tod überdauert. Jesus spricht uns zu, dass wir das eines Tages erleben dürfen. Wenn wir sterben, werden wir wieder auferstehen und in seiner Herrlichkeit sein. Das steht schon in Johannes 11, Vers 25. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Dieses Versprechen kann Jesus halten, weil er auferstanden ist. Jesus hat den Tod als letzten Feind besiegt. Deshalb dürfen wir auf die Auferstehung hoffen. Wir werden Jesus eines Tages nach unserem Tod folgen und wieder auferstehen. Diese Hoffnung kam auch schon bei den ersten Christen stark zur Geltung. Paulus und Petrus betonen diese Auferstehungshoffnung immer wieder in ihren Briefen. Und gerade Christen, die unter Verfolgung litten, richteten immer wieder ihren Blick auf diese Auferstehungshoffnung. Archäologen fanden beispielsweise Gräber aus dem ersten Jahrhundert mit der Inschrift: Christus ist mein Leben. Die Hoffnung, dass das Leben nach dem Tod nicht einfach vorbei ist, dürfen wir haben. Diese Hoffnung kann uns trösten, wenn wir auch einen geliebten Menschen verloren haben. Ich war letzten Sommer auf einer Beerdigung von einem 15-Jährigen, der im Bodensee ertrunken ist. Er hatte im Jahr zuvor sein Leben Jesus gewidmet. Und trotz der traurigen Stimmung an dieser Beerdigung kam eine solch große Hoffnung auf die Auferstehung durch. Ich weiß nicht, wie oft der Pastor diese Hoffnung auf die Auferstehung erwähnt hat. Bestimmt 10 bis 15 Mal. Und trotz der Trauer war plötzlich eine große Freude über die Auferstehung da. Auch wenn wir mit unserer eigenen Vergänglichkeit auf dieser Erde konfrontiert werden, kann uns das diese Hoffnung Mut machen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus uns nach unserem Tod zum Leben erweckt. Der Tod kann uns nichts mehr anhaben, weil wir leben, selbst wenn wir sterben. Aus dieser Predigt möchte ich euch ganz konkret die Freude über den Sieg von Jesus mitgeben. Niemand, nicht einmal Satan, kann an diesen Sieg von Jesus herankommen. Er hat Satan besiegt, er hat die Sünde besiegt und er hat den Tod besiegt. Das gibt uns eine riesige Hoffnung auf die Ewigkeit und daran dürfen wir uns freuen und auch festhalten. Und genau diese Hoffnung kann und soll uns in ein großes Lob von Gott einstimmen, denn er ist der Sieger über allem. Diesem großen, herrlichen, heiligen und siegenden Gott dürfen wir folgen. Wir dürfen gewiss sein, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Der Tod kann uns nichts mehr anhaben, weil Jesus gesiegt hat. Ihm gehört alle Ehre. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmal, dass wir wissen, dass du gesiegt hast. Bist du Sieger über den Tod? Bist du Sieger über Satan? Bist du Sieger über die Sünde? Und Jesus, ich wollte dich bitten, dass du uns das die Woche nochmal ganz neu bewusst machst, dass wir in dem Sieg leben dürfen. Jesus, dass wir den Sieg in unserem Leben in Anspruch nehmen dürfen. Jesus, und für das, was du am Kreuz tun hast und wie du verstanden bist, Jesus, gehört dir wirklich alle Ehre. Ich will dich loben und preisen für das, was du für uns tun hast. Dass du verstanden bist, dass du jetzt beim Vater bist und uns vertrittst, Jesus. Danke vielmals. Amen. Es gäbe noch viel zu diesem Thema zu sagen, aber die Zeit reicht leider nicht ganz aus dafür. Am Ausgang findet ihr noch Vertiefungsflyer. Nehmt die Vertiefungsflyer doch mit und vertieft es nächste Woche in der stillen Zeit oder auch in einem Hauskreis. Ab heute Nachmittag findet ihr den Vertiefungsflyer auch im Internet.